ARD.
Was mir deutlich geworden ist, auch im Laufe dieser Arbeit nochmal besonders deutlich, aber auch bei der Beschäftigung mit vor allen Dingen den späten Briefen, die Kafka mit der Familie, mit den Schwestern und den Eltern gewechselt hat, ist, wie sehr er, obwohl er der Beobachter am Rand war, eigentlich der Mittelpunkt der Familie war. Um ihn drehte sich alles und ihm musste es gut gehen, dafür musste gesorgt werden. Dafür sorgten nicht nur die Eltern, sondern auch die Schwestern, die schon längst eigene Familien mit Kindern hatten. Es ging immer um Franz.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Nadine Kreuzhaller.
Alle sind verrückt nach Kafka, auch wir. Am 3. Juni vor 100 Jahren ist der große Schriftsteller gestorben. Und aus diesem Anlass wiederholen wir an dieser Stelle die Folge mit Kafka-Forscher Hans-Gerd Koch aus dem März. Anne-Dore hat für diese Folge quasi das Fotoalbum Franz Kafkas betreten. An der Hand von Hans-Gerd Koch, der Autor und Kafka-Auskenner, hat eine Ausstellung kuratiert und ein Buch im Wagenbach Verlag veröffentlicht. Beides unter dem Titel Kafkas Familie, ein Fotoalbum. Zu sehen ist die Ausstellung noch bis zum 7. Juli. Sie wurde verlängert im Kulturwerk der Staatsbibliothek unter den Linden in Berlin-Mitte. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber Anne-Dore hat eine Privatführung von Hans-Gerd Koch bekommen.
Ja, wir sind ja im Kafka-Jahr, also vor 100 Jahren, 1924, ist Franz Kafka gestorben mit nur 40 Jahren. Und es gibt ganz viele Veranstaltungen gerade, ganz viele Ausstellungen, Neuveröffentlichungen, Filme, Fernsehserien. Aber ich muss sagen, auf das Treffen mit Hans-Gerd Koch habe ich mich besonders gefreut. Er ist einer von den ganz großen Kafka-Forschern. Er hat die kritische Kafka-Ausgabe mit herausgegeben. Er hat mit Kafkas Originalhandschriften gearbeitet, sie entziffert. Und von ihm sind unter anderem die Bücher Kafka in Berlin und Als Kafka mir entgegenkam.
Orte und Worte geht ja immer an die Orte, die Schauplatz sind von Geschichten oder die als Inspiration für Bücher dienen. Also jetzt in diesem Fall war das einfach. Ihr wart in der Ausstellung über Kafkas Familie in der Stabi unter den Linden. Was sieht man denn da?
Ja, man sieht wirklich ganz, ganz viele Fotos von dieser weit verzweigten Kafka-Familie. Und Hans-Gerd Koch hat diese Fotos aus verschiedenen Quellen zusammengestellt. Unter anderem von den Nachfahren Kafkas, die er gut kennt. Drei Nichten von Kafka haben den Holocaust überlebt und sind alt geworden, haben selber auch Kinder. Und dann sind es Bilder, die zum Beispiel aus dem Nachlass sind von Klaus Wagenbach, der sich auch zeitlebens mit Kafka beschäftigt hat. Und ich finde, der Titel dieser Ausstellung passt sehr gut. Das Fotoalbum der Familie Kafka. So fühlt sich das an, als sei man so mitten hineingesprungen in ein privates Fotoalbum.
Ist das jetzt alles für Leute, die schon Kafka-Fan sind oder für die, die es noch werden wollen?
Nee, ich würde sagen für alle. Also sowohl für Neulinge, die damit ihn eben von seiner familiären Seite sozusagen kennenlernen und eben sehen, wie er verwurzelt war, verankert war in dieser Familie. Er wird ja ganz oft als Einzelgänger beschrieben. Aber der Rückhalt von dieser großen Familie war eben sehr wichtig. Das wollte Hans-Gerd Koch unter anderem mit dieser Ausstellung zeigen. Zum Beispiel hat Kafka sehr lange zu Hause gewohnt. Das war natürlich bequem. Also wurde für ihn gekocht, er hatte immer ein gemachtes Bett und so weiter. Und das war wirklich eine schöne Erfahrung, muss ich sagen, mit Hans-Gerd Koch da durchzulaufen. Er hat mir dann auch noch erzählt, dass die Familie von Kafka ihn mittlerweile als einen von ihnen empfindet, weil er sich so gut auskennt. Und er konnte eben den Nachfahren vieles erzählen, was die selbst noch gar nicht wussten.
Na, dann springen wir doch jetzt mal rein mit dir, liebe Anne-Dore und Hans-Gerd Koch, in das Familienalbum der Familie Kafka, in die Ausstellung in der Staatsbibliothek in Berlin-Mitte.
Hallo, ich grüße Sie.
Hallo, schönen guten Tag.
Ich bin jetzt sehr gespannt, wie die Ausstellung aufgebaut ist. Ich habe das Buch mir angeschaut. In diesem Buch haben Sie Texte montiert neben Fotos. Das sind Auszüge zum Beispiel aus Tagebüchern oder aus Briefen, auch Erinnerungen aber von Lebensgefährtinnen von Kafka. Bevor wir aber jetzt in die Ausstellung eintauchen, Herr Koch, würde ich Sie gerne noch vorab fragen. Sie sind ja einer von den bekanntesten Kafka-ForscherInnen, Kafka-BiografInnen. Sie beschäftigen sich schon sehr lange mit Kafka, haben einige Bücher über ihn geschrieben, herausgegeben, vor allem auch die kritische Ausgabe, die Handschriften von Kafka herausgegeben. Was stand denn am Anfang von Ihrer Kafka-Leidenschaft und von der Entscheidung, so viel Zeit Ihres Lebens mit diesem Autor, mit seinen Texten zu verbringen?
Am Anfang stand die Einladung, die Anfrage der damaligen Herausgeber der kritischen Ausgabe, ob ich bereit wäre, die Redaktion zu übernehmen für diese Ausgabe. Und ich fand es reizvoll, habe nach kurzem Nachdenken diese Aufgabe übernommen und habe mir bei weitem nicht vorgestellt, dass das so viel Zeit meines Lebens in Anspruch nehmen würde. Ich habe gedacht, das ist, wie es üblich war und ist, an Universitäten eine zeitlich begrenzte Aufgabe, ein Zeitvertrag, 4 Jahre. Aus den 4 Jahren wurden 8 und die Aufgaben gingen dann weit über das rein Redaktionelle hinaus, indem ich auch Herausgeber, Mitherausgeber in dieser Ausgabe wurde. Und nach zogen sich dann die Gründungsherausgeber zurück, starben auch. Inzwischen lebt fast keiner mehr von ihnen. Und zu einem späteren Zeitpunkt, als ich sagte, dass ich mich zurückziehen will, haben die damals noch lebenden Herausgeber gesagt, das geht nicht. Wenn du jetzt gehst, dann geht die Ausgabe nicht weiter. Und so bin ich praktisch in die Pflicht genommen worden. Aber mit Abstrichen ist es überwiegend doch eine Pflicht, der ich gerne nachgekommen bin, weil es eben auch eine sehr interessante, sehr manchmal aufregende Tätigkeit war und ist und ich das nicht bereue.
Dieses Buch, Kafkas Familienalbum, ist im Wagenbach Verlag erschienen, wie auch andere Bücher von Ihnen über Kafka, zum Beispiel Kafka in Berlin oder auch Erinnerungen von Zeitgenossen an Kafka. Herr Wagenbach, Klaus Wagenbach, vor wenigen Jahren verstorben, hat sich immer ganz gerne in seiner bekannten, ironisch-süffisanten Art als Kafkas letzte lebende Witwe bezeichnet. Haben Sie für sich auch so eine Art Definition, wie Sie Ihr Verhältnis zu Kafka sehen?
Nein, eigentlich nicht, denn für mich war eigentlich wichtig, dass ich auch eine Distanz zu ihm behalte, eine Distanz, die mir auch ermöglicht, immer wieder einen neuen Blick zu entwickeln und neue Dinge zu entdecken und mich nicht auf ein Bild zu versteifen, das ich mir schon gebildet habe von ihm. Das war mir wichtig und das habe ich auch immer gemerkt, dass das sehr wichtig ist, um neue Einsichten zu gewinnen und vielleicht von verschiedenen Seiten ihm auch nahe zu kommen oder sagen wir näher zu kommen. Wirklich nahe kommen kann man es im Fall von Kafka eigentlich nicht nennen, weil wahrscheinlich für immer Dinge auch rätselhaft bleiben in seiner Biografie, in seinem Denken und in seinem Schreiben. Und das macht natürlich auch einen besonderen Reiz bei ihm aus, weshalb er weniger zeitgebunden ist als andere Autoren.
Für viele ist jetzt das Kafka-Jahr, für Sie ist schon seit vielen, vielen Jahren das Kafka-Jahr. Jedes Jahr, jedes neue Jahr ist für Sie, Hans-Gerd Koch, ein neues Kafka-Jahr. Ich würde sagen, wir tauchen jetzt mal in die Ausstellung ein.
Gerne.
So, wir stehen jetzt ganz am Anfang, Hans-Gerd Koch und ich. Und ich weiß noch gar nicht, wie viele Räume jetzt auf mich warten. Die Klimaanlage rauscht ein bisschen. Wir haben diese Räume jetzt ganz für uns. Und in der ersten Vitrine sehe ich einen aufgeschlagenen Atlas. Ist das jetzt erstmal die Verortung, wo hat Kafka gelebt?
Nein, das geht darüber hinaus. Das ist die Verortung der gesamten Familie, denn im Mittelpunkt dieser Ausstellung steht ja Kafkas Familie, weniger er selbst. Und mir war es wichtig zu zeigen, welche Bedeutung die Familie für ihn hatte und auch zu zeigen, was für eine Familie es ist. Und hier in der ersten Station geht es um die Vorfahren, aber auch um seine Onkel, die eine große Rolle für ihn gespielt haben, weil es vor allen Dingen auch von mütterlicher Seite her sehr weltläufige Menschen waren, die schon im ausgehenden 19. Jahrhundert in die Welt hinausgegangen sind, an der Kongo-Eisenbahn mitgebaut haben, Suezkanal später, Panama-Kanal, für die es selbstverständlich war, in Süd- und Nordamerika zu arbeiten oder in Afrika. Und diese Onkel, zu denen bestand eine große Bindung, die kamen jedes Jahr, fast jedes Jahr nach Prag auch zu Besuch, lebten meistens dann auch in der Familie, also bei den Kafkas. Das war eine für mich überraschende Entdeckung, über die ich auch ehrlich gesagt vorher nicht groß nachgedacht habe, über die Sprachverbreitung innerhalb der Kafka-Familie.
Ich fand auch sehr überraschend, Kafka gilt ja immer so als Einzelgänger und als jemand, der immer sich lieber zurückzog, um genug Zeit zum Schreiben zu haben, neben seiner Arbeit natürlich in der Arbeiterunfallversicherung. Jetzt aber durch Ihr Buch, Herr Koch, habe ich erst, glaube ich, begriffen und verstanden, wie viel Rückhalt er in dieser ja auch sehr großen Familie hatte. Also war es denn Ihrer Meinung nach so, dass der Kafka doch gar nicht so ein Einzelgänger war, wie oft gedacht wird?
Er hat sich gerne als Einzelgänger dargestellt und in gewisser Weise war er das sicherlich auch. Wenn Sie die Temperamente von Vater und Sohn Kafka vergleichen, dann wird das schon deutlich. Hermann Kafka war ein Mensch, der gerne im Mittelpunkt stand. In Gesellschaft war er der Mittelpunkt, hat Geschichten erzählt, Witze erzählt, ist mit den Kindern rumgetobt und war präsent, ein gewinnender Mensch. Während sein Sohn eher am Rande am liebsten saß und beobachtet und zugehört hat. Ich denke, da wird schon deutlich, wie er sich gesehen hat. Aber natürlich konnte er sich dem Familienleben nicht völlig entziehen, denn die Kafkas wohnten im Zentrum von Prag. Und wenn von der weitläufigen Verwandtschaft jemand kam, vom Land oder aus dem Ausland, man kam zu ihnen. Und diese Sonntagsbesuche, die sind ihm natürlich ein wenig auf den Nerven gegangen, weil sie seine Ruhe, die er brauchte zum Schreiben, gestört haben. Aber zum anderen wird er sicherlich sich nicht völlig daraus zurückgezogen haben. Dafür gibt es Belege. Wir wissen, dass er Cousinen, die zu Besuch waren, Bücher mit Widmung geschenkt hat. Also er war schon im Austausch mit ihnen. Und was mir deutlich geworden ist, auch im Laufe dieser Arbeit nochmal besonders deutlich, aber auch bei der Beschäftigung mit vor allen Dingen den späten Briefen, die Kafka mit der Familie, mit den Schwestern und den Eltern gewechselt hat, ist, wie sehr er, obwohl er der Beobachter am Rand war, eigentlich der Mittelpunkt der Familie war. Um ihn drehte sich alles und ihm musste es gut gehen, dafür musste gesorgt werden. Dafür sorgten nicht nur die Eltern, sondern auch die Schwestern, die schon längst eigene Familien mit Kindern hatten. Es ging immer um Franz.
Wir stehen jetzt vor einer Vitrine mit Ansichtskarten. Das sind die, von denen Sie eben schon gesprochen haben. Was sind das für Karten?
Das sind Karten, die Kafkas Onkel Alfred und Josef Löwy von ihren Reisen und von ihren Wohnorten an den Großvater, an Jakob Löwy und auch an die Großmutter, die aber einige Jahre vor dem Großvater gestorben ist, geschrieben haben. Und das sind Ansichtskarten zum Beispiel aus Toronto, aus Pittsburgh, aus der Schweiz von Urlaubsreisen, aus Madrid, wo der Onkel Alfred Direktor einer privaten Eisenbahnlinie war, aus Paris, wo sich der Onkel Josef mit seiner französischen Frau niedergelassen hat. Und ich finde diese Ansichtskarten, weil sie auch koloriert sind, sehr schön anzusehen.
Wahnsinnig schön. Aus welchen Jahren sind die?
1900? Die sind aus den Jahren Ende des 19. Jahrhunderts bis 1910.
Ganz tolle Karten. Wie sind Sie an die gekommen? In wessen Besitz sind diese Karten eigentlich jetzt im Moment?
Alles, was hier in der Ausstellung zu sehen ist, kommt eigentlich aus dem Besitz der Familie Kafka. Diese Karten waren in der Familie bei den Nachfahren von Kafkas Schwester Ottla, wie auch die meisten der Fotos. Ich präsentiere hier nicht alle existierenden Fotos, sondern meine Idee war, die Fotos, wie sie bis heute in der Familie aufbewahrt werden, zu zeigen. Und diese Ansichtskarten gehören zu diesem Nachlass dazu. Und es sind natürlich dann Fotos hinzugekommen, die im Laufe der Jahrzehnte aus dem Besitz der Familie zum Beispiel an Kafka-Forscher geschenkt wurden. Ich habe auch 2 oder 3 geschenkt bekommen von beiden Kafka-Nichten, die ich persönlich noch kennengelernt habe. Klaus Wagenbach hat einige geschenkt bekommen und auch andere. Und es gibt einen Teil von Kinderbildern Kafkas, die Kafka seiner Verlobten Felice Bauer geschickt hat und die bei dem Korpus der Briefe an Felice lagen und die von der Verlegerfamilie Schocken, die diese Briefe von Felice Bauer oder nachher Felice Menasse gekauft hat. Die haben zwar die Briefe dann irgendwann verkauft, aber die Fotos behalten und später dann der in Oxford angesiedelten Bodleian Library geschenkt. Und das sind also, ist dieser Fundus von Fotos, die aus der Familie kommen, aus den verschiedenen Zweigen der Familie, aus London, aus Prag und mir für diese Ausstellung dann zur Verfügung gestellt worden.
Das heißt, alle Bilder, die wir hier sehen, Herr Koch, treffen sich quasi in dieser Zusammenschau das erste Mal, weil sie aus ganz verschiedenen Händen jetzt hier in die Räume der Stabi gelangt sind. Und wenn die Ausstellung vorbei ist, fahren die dann jeweils wieder zurück zu ihren ursprünglichen Besitzerinnen und Besitzern?
Genau, aber sie kommen vielleicht nicht zum ersten Mal zusammen, sondern sie kommen wieder zusammen. Ich denke mal, dass die Bilder bis 1938, 39 in Prag alle zusammen waren. Und dann ist ein Teil mit Wallis, der Schwester von Kafka, mit deren Tochter nach London gegangen und der Rest ist in Prag geblieben. Und so werden sie jetzt hier wieder in der Ausstellung vereinigt.
Alle 3 Schwestern von Kafka sind ja auch von den Nazis ermordet worden, aber einige Nichten konnten sich retten, sind ins Ausland gegangen und haben dann eben auch Familienbesitz mitgenommen.
Kafka hatte 1 Neffen und 6 Nichten und der Neffe und eine Nichte sind mit ihren Eltern während der Nazizeit umgekommen oder auch ermordet worden. Der Neffe ist in ein Internierungslager in Südfrankreich gekommen, dort krank geworden und in der Nähe in einem Krankenhaus dann gestorben, also an den Folgen dieser Verfolgung. Die anderen sind in Vernichtungslager gebracht worden und dort ermordet worden. Aber die anderen Nichten haben den Krieg und die Nazizeit überlebt, in Kanada, in England und auch 2 Nichten in Prag, die durch ihren nicht-jüdischen Vater geschützt waren vor der Verfolgung.
Und welche der beiden Nichten haben Sie noch persönlich kennengelernt?
Ich habe kennengelernt die älteste Tochter von Ottler, Viera Sautkova, und in London Marianne Steiner, die älteste Tochter von Wally Kafka. Und aus diesen Begegnungen sind wunderbare Freundschaften entstanden, die über viele Jahre gehalten haben, weil beide auch zum Glück sehr alt geworden sind. Und im Rahmen dieser Ausstellung im letzten Raum gibt es einen Film zu sehen, einen Interviewfilm mit Marianne Steiner, den ich mit Hans Zischler zusammen 1997, 98 aufgenommen habe. Und dort erlebt man eine sehr lebendige alte Dame, die von ihrer Familie erzählt, aber auch von ihren Begegnungen als Kind mit Kafka und von Begegnungen nach seinem Tod mit Menschen, die auf sie zukamen und sie plötzlich zu Kafka befragt haben, ohne zu wissen, dass sie die Nichte von Kafka ist. Und das war, ist sehr von ihr sehr lebendig und amüsant erzählt.
Ja, spannend, auch die Beschreibungen der Nichten zum Teil auch nachzulesen in von dem von Ihnen herausgegebenen Buch, als Kafka mir entgegenkam, in dem sich eben Zeitgenossen, Zeitgenössinnen an Kafka erinnern. Die eine Nichte, ich weiß gerade nicht welche, aber die eine Nichte erinnert sich, dass sie sogar so ein bisschen Scheu hatte vor ihm, aber dass sie immer das Gefühl hatte, und das deckt sich mit dem, was wir vorhin schon gesagt haben, dass sich alles immer um den Onkel dreht und dass er immer besonderes Essen bekommen hat, geschälte Mandeln und so weiter. Das fand ich wahnsinnig interessant, mal diesen Blick auf Franz Kafka zu bekommen.
Das entspricht auch so den Berichten der Nichten, die ich gekannt habe. Zum Beispiel hatte Kafka für sich entdeckt eine tägliche Gymnastikroutine nach den Vorschriften eines dänischen Gymnastiklehrers, der Müller hieß, und man nannte das dann Müllern. Müllern bei offenem Fenster und möglichst unbekleidet diese Übungen zu machen. Und diese Übungen hat Kafka nicht nur seiner Verlobten nahegelegt, sondern auch seine Schwestern angeleitet, diese Übungen täglich zu machen. Ich war dann, als wir diesen Film mit Kafkas Nichte Marianne Steiner 1997 gedreht haben, mit ihr in Oxford in einem Biergarten, und die alte Dame schwang, als wir uns niederließen, sehr gelenkig ihre Beine über so eine typische Bierbank und saß schneller an dem Tisch als ich. Und ich war verblüfft und habe sie gefragt, wie sie das macht, mit Mitte 80 noch so gelenkig zu sein. Sie sagte mir, ich mache jeden Morgen die Müllerschen Übungen, wie der Onkel es meiner Mutter beigebracht hat. Und unsere Mütter haben das weitergegeben. Und das bestätigte dann auch die Nichte in Prag. Sie sagt, ja, das mache ich jeden Tag. Also dieser Einfluss des Onkels ging über Jahrzehnte noch auf die Kinder seiner Schwestern weiter. Und sie haben diese Übungen weiter ausgeführt. Und es wurde auch, das haben sie erzählt, in der Familie den Kindern zu lesen gegeben, was der Onkel Franz empfohlen hatte. Und das wurde dann gesagt, wir lesen jetzt Dickens die Weihnachtsgeschichte. Das Buch hat der Onkel Franz sehr gemocht, ne?
Ja, also alles drehte sich um Franz Kafka. Und Sie, Herr Koch, machen jetzt auch immer die Müllersche Gymnastik, seitdem Sie das gehört haben?
Da muss ich gestehen, so weit bin ich nicht gegangen.
So, jetzt kommen wir mal zu Fotos hier in einer Seitenvitrine. Oben drüber steht in blauer Schrift: Aber die Familie ist ja eben die Repräsentantin des Lebens. Aus einem Brief oder aus den Tagebüchern? Wo kommt dieses Zitat her?
Das kommt aus den Tagebüchern, und Sie finden in den Tagebüchern, aber auch natürlich in Briefen, immer wieder Reflexionen von Kafka über das Leben, über die Familie und über das Familienleben. Zumal in den Phasen, wo er selbst überlegt hat, eine Familie zu gründen, und verstärkt dann natürlich später, als für ihn klar war, dass das für ihn nicht in Frage kommt, hauptsächlich aufgrund seiner Erkrankung. Tuberkulose war damals unheilbar, und das wollte er natürlich auch nicht weitergeben. In dieser Vitrine haben wir Fotografien, das sind repräsentative Fotografien, die in einem Studio angefertigt wurden. Es war zumindest bis zum Ersten Weltkrieg üblich, dass Ehen über eine Heiratsvermittlung arrangiert wurden. Das war in bürgerlichen Familien gang und gäbe, aber besonders auch bei jüdischen Familien hat es sich länger gehalten noch als in den nichtjüdischen Familien. Und für eine solche Heiratsvermittlung sind diese Fotografien um 1910 herum angefertigt worden, als Kafkas die älteren beiden Schwestern, Elli und Walli, in das heiratsfähige Alter kamen. Das gab dann solche Alben bei den Heiratsvermittlerinnen und Heiratsvermittlern. Ich glaube, überwiegend waren es Frauen. Da wurde die Familie vorgestellt, man zeigte sich, ließ sich dafür fotografieren. Und hier sieht man sehr schön auf diesen Fotos, wie man versucht, auch Eindruck zu machen.
Ja, offenbar mit großem Hut.
Ja, das mit Hut, mit einem großen Hut. Und was bemerkenswert ist, es gab offenbar einen Hermelinschal bei dem Fotografen. Der wurde erst der einen Schwester, dann der anderen Schwester umgelegt, was natürlich auch was hermachen sollte. Und das ist ein Foto zum Beispiel von Kafkas Vater, wo er so ernst und, ich würde sogar sagen, etwas genervt in die Kamera guckt, wie auf keinem anderen.
Vielleicht hatte er nicht so Lust auf diesen offiziellen Fototermin, denn er muss ungeheuer offiziell gewesen sein. Man sieht es ja auch auf den Bildern. Ja. Alle sind sehr gehalten und so weiter. Also Schnappschüsse sind das auf keinen Fall. Jetzt kommen wir zum nächsten, zur nächsten Vitrine. Da wird es ein bisschen weniger offiziell.
Vielleicht zu einem Bild hier noch. Es ist eine Gruppenaufnahme aus Zürau. Und es ist Kafkas Schwester zu sehen mit ihren beiden Helferinnen und eine Kollegin von Franz Kafka, die zu Besuch gekommen ist. Kafka steht selbst rechts am Rand und von dieser Gruppenaufnahme hat Kafkas Mutter sich eine Reproduktion nur des Teils mit Kafka machen lassen und diese einzelne Fotografie dann vergrößert, hat sie bis zu ihrem Tod in ihrem Zimmer gehabt.
Und diese Fotografie, die bei der Mutter bis zu ihrem Tod in den 30er Jahren hing, das ist diese, die hier in der Vitrine vor uns steht.
Genau.
Meine Güte, das ist ja auch immer so eine Sache, so Dinge, die diese Geschichte hinter sich haben. Da hat man fast so ein bisschen das Gefühl, hier sind auf eine Art auch Heiligkeiten ausgestellt. Wissen Sie, was ich meine?
Ja,
dass die, durch welche Hände diese Bilder jetzt gegangen sind, zum Beispiel eben durch die Hände von Kafkas Mutter.
Ja, ich finde, das ist die Aura des Originals auch. Mhm. Und deshalb war es mir auch wichtig, diese Bilder mal im Original zu zeigen. Manche kennt man schon aus anderen Publikationen. Und ich habe das schon bei ersten Begehungen dieser Ausstellung erfahren von Menschen, die Kafka-Bilder kannten und sich die angesehen haben und sagten, das ist aber klein, weil man das nie vor Augen hatte. Zum Beispiel hier in der Vitrine sieht man Franz Kafka mit seiner Schwester Ottla
aus
dem Altstädter Ring.
Genau. Das Bild kenne ich auch, ganz
bekannt. Ein Bild, was bekannt ist als große Aufnahme, aber es ist in der Größe eines Passfotos, das Original.
Franz und Ottla Kafka am Eingangsportal des Wohnhauses der Kafkas. Und das ist wirklich wie so ein kleines Automatenbild oder wie so ein Bild für einen Ausweis. Also wirklich winzig. Toll.
Ja, wahrscheinlich eine Aufnahme einer Kleinbildkamera.
So, wir gehen weiter zu einer Vitrine in der Mitte des Raumes. Und hier sieht man wieder den Vater. Auch ein bekanntes Bild. Hermann Kafka während der Verlobungszeit.
Das ist so der Auftakt eigentlich des Teils der Ausstellung, der sich der engeren Familie Kafka widmet. Ich habe dafür ausgewählt zwei Briefe der Eltern aus der Verlobungszeit. Das sind die ersten Briefe, die sie miteinander gewechselt haben. Man merkt das am Brief des Vaters noch, wie stark die Heiratsvermittlerin da eben die Hand geführt hat. Bei den weiteren Briefen ist es nicht mehr so sehr der Fall. Und die Fotos, die sie auch ausgetauscht haben. Und diese Fotos sind natürlich auch etwas statuarisch, weil sie ganz deutlich in einem Fotostudio aufgenommen wurden. Die Porträts der Eltern, wie auch eine Aufnahme der drei Schwestern, die sehr winterlich ausgestattet, nebeneinander wie Orgelpfeifen posieren.
Mhm. Ja, aber ganz, ganz tolle Bilder von den Eltern in wirklich ihren sehr jungen Jahren und sehr lesenswert auch die Ausschnitte aus den Briefen, die sie aneinander schrieben, wirklich noch ganz ja, gehalten, getragen, fast phrasenhaft. Ne? Da haben sie sich noch gesiezt in der Kennenlernphase. So, die nächste Vitrine.
Da sind Kafka und seine Schwestern als Kinder zu sehen, zusammen auf Fotografien und auch einzeln. Und eine Fotografie, die Kafka 1896 zeigt. Wahrscheinlich ist diese Fotografie aus Anlass seiner Konfirmation, nannte man es in den assimilierten Familien, seiner Bar Mitzwa, angefertigt worden. Und daneben sehen Sie das Original einer Einladungskarte, wo Hermann Kafka zur Konfirmation seines Sohnes Franz einlädt.
Ja, großartig. Der junge Kafka, wahrscheinlich so um die 13, in einem Anzug, Hochwasserhosen, ja. Polierte Schuhe und mit Hemd und Kragen, musste sich da auch hinstellen.
Und lässig eine Hand in der Jacketttasche.
Ja.
Auf solchen Stationen mit Bildschirm kann man hier auch Texte abrufen und ansehen. Das ist ein Text, den ich ausgewählt habe, der trägt als Veröffentlichung den Titel Großer Lärm. Er stammt ursprünglich aus dem Tagebuch Kafkas und ist von ihm dann 1912 in der Zeitschrift Herderblätter veröffentlicht worden. Und es geht in dieser Veröffentlichung um den Lärm, der in der Familie und in der Wohnung der Familie herrscht. Und den beschreibt Kafka, und er schreibt also diesen Text seiner Korrespondenzpartnerin und späteren Verlobten Felice Bauer schickt: Ich habe zur Bestrafung meiner Familie diesen Text veröffentlicht.
Ja. Aber man fragt sich ja schon, Herr Koch, wenn er doch, wie er auch in diesem Text hier schreibt, sein Zimmer lokalisiert sieht im Hauptquartier des Lärms, warum er so lange dort gewohnt hat. Er hat anscheinend in einem Durchgangszimmer gewohnt, zwischen Schlafzimmer der Eltern und Wohnzimmer, glaube ich. Und natürlich war da Krach, Verwandtschaft war da und so weiter, aber er hat ja sehr, sehr lange bei den Eltern gewohnt, noch lange als erwachsener Mann. Warum denn? Wie erklären Sie sich das?
Nun, wir haben das Phänomen doch heute auch. Darüber ja. Klagen ja viele Familien in Italien, in Japan gibt es so eine ganze Bewegung der vor allen Dingen jungen Männer, die nicht von zu Hause weg wollen und sich einschließen dort. Und es gibt ja inzwischen sogar Eltern, die klagen auf Auszug ihrer Kinder, weil sie sie endlich mal loswerden wollen. Und ich glaube, dass es zum großen Teil eine Bequemlichkeit war. Es war natürlich wunderbar, bei den Eltern zu leben und versorgt zu werden, Personal zu haben. Man könnte manchmal den Eindruck haben aus Beschreibungen, dass Kafka nicht viel Geld hatte als kleiner Beamter, aber er war nicht der kleine Beamte, er war leitender Angestellter dieser Arbeiterunfallversicherungsanstalt. Also aus Geldmangel kann es nicht gewesen sein. Es kommt aber natürlich auch hinzu, dass man der Konvention entsprechend erst das Elternhaus verlassen hat, wenn man eine eigene Familie gegründet hat. Und das ist ihm nicht gelungen. Und es kommt dann noch als weiteres, als äußerer Einfluss hinzu, dann der Erste Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg hat natürlich zum einen auf die Beziehung Kafkas mit Felice Bauer Einfluss gehabt, zum anderen aber auch einfach verhindert, dass man forciert eine Eheschließung hätte in Angriff nehmen können. Ne?
Naja, zweimal war er verlobt mit Felice Bauer, zweimal haben sich wieder aufgelöst. Und es gab ja auch hier in Berlin einen spektakulären Showdown sozusagen, einen Streit hier in der Nähe im Hotel Askanischer Hof. Da wurde doch Kafka sozusagen ein bisschen gerichtet, oder?
Das war 1914. Er hatte durch Felice und auf Wunsch Felices eine gute Freundin von ihr kennengelernt, mit der er dann auch in einer Phase, wo die beiden entfremdet waren und diese Freundin versuchte, die beiden wieder etwas zusammenzubringen, einen Briefwechsel mit dieser Freundin begonnen, parallel zu dem mit seiner Verlobten. Und In diesem Briefwechsel hat er sich dann, als es auf Eheschließung hinauslief mit Felice Bauer, sich über die Aussichten dieser Ehe wohl sehr kritisch geäußert. Wir haben nicht alle dieser Briefe. Und vor allen Dingen der Brief, in den sie als Anlass genommen hat, diese Verlobung aufzulösen, der Brief ist nicht überliefert. Und über den war sie sehr empört und verletzt, und das war dann der Auslöser im Juli 1914 für sie, diese Verlobung aufzulösen.
Also Berlin ist auf jeden Fall immer ein Sehnsuchtsort gewesen von Kafka. Darüber schreiben Sie ja unter anderem auch in Ihrem Buch Kafka in Berlin. Aber auch da hatte er so eine Ambivalenz, ne? Wie bei allem. Das gefällt mir auch sehr gut an Ihrem Zugang zu Kafka, dass Sie im Vorwort von dem Buch Kafkas Familienalbum schreiben, dass er eine Art Spiel von Methode und Wahrheit betrieben hat. Also es gab immer so ein Hin und Her. So wie er einerseits Berlin liebte, hat er gleichzeitig es auch wieder nicht gemocht. Anziehung, Ablösung. Sie sehen ihn da in einem großen Spannungsfeld.
Na, ich glaube, entdeckt zu haben, für mich jedenfalls, so ich erkläre es mir so, dass er Dinge, die ihn besonders fasziniert haben, versucht hat, etwas auf ein für ihn normales Level zu bekommen, indem er die negativen Seiten sei es von Personen, sei es von Orten herauszustreichen. Und das, denke ich, war seine Methode, um damit umzugehen. Zum Beispiel hat er, nachdem er am 12. August 1912 Felice Bauer in Prag zufällig kennengelernt hat, über Wochen hin versucht, den ersten Brief an sie zu formulieren. In dieser Phase, wo er versucht hat, diesen Brief zu formulieren, hält er im Tagebuch fest, wie unattraktiv diese Frau eigentlich war und alles Negative an ihr. Und wenn man das liest, fragt man sich, warum wollte sie dann für sich gewinnen? Aber ich glaube, das ist eben das, was er versucht. Er konnte nur noch an sie denken, und indem er das Negative dann mal zusammenfasst und aufschreibt, versucht er ein bisschen aus diesem Bann herauszukommen.
Das sind wirklich fast despektierliche Beschreibungen, wie er ihren Kiefer beschreibt. Und ich kriege jetzt die Wortwahl nicht ganz zusammen, aber es ist also fast amüsant zu lesen, aber es bleibt einem auch ein bisschen im Halse stecken. So, zwischen Raum 1 und 2 ist eine große Leinwand gespannt mit sehr vielen Buchstaben drauf. Ah, da ist ein Porträt, wenn man weiter weggeht.
Es ist das Porträt aus Buchstaben gebildet, das Bild von Elli Kafka, das in der Vitrine, in einer der Vitrinen zu sehen ist. Und die Buchstaben bilden den Text Großer Lärm, also der Text, über den wir gerade sprechen.
Ah, sehr schön.
Wir kommen jetzt in den Bereich, wo es um die Onkel geht. Das sind Aufnahmen von den Löwy-Onkeln und auch von einigen Brüdern Hermann Kafkas, also beide Familienzweige sind zu sehen.
Gleichzeitig steht hier auch nochmal ein Zitat von Kafka über dieser Vitrine. Verwandtengefühl habe ich keines. In Besuchen sehe ich förmlich gegen mich gerichtete Bosheit.
Ja, das ist ein Satz aus einem Brief an Felice Bauers Vater, wo wiederum dieses Motiv Wahrheit und Methode eine Rolle spielt. Er stellt sich in diesem Brief als nicht sehr familienfreundlichen Menschen dar. Ich mag diesen Satz sehr, weil ich ihn sofort unterschreiben würde. Sein Ablauf war insofern festgelegt, dass er früh aus dem Büro nach Hause kam. Er hatte eine Stelle mit sogenannter halber Frequenz, arbeitete 6 Stunden am Tag, kam nach Hause, es gab etwas zu essen, ein Mittagsschlaf, dann ging er spazieren. Wenn er wiederkam, begann er zu schreiben. Und das gerät natürlich durcheinander durch Verwandtenbesuche.
Hotel Mama nennt man das heutzutage auch, ne? Also er musste sich auch nicht selber verpflegen. Und ich habe gerade gedacht, als Sie über die Verwandtschaft sprachen, das kann wirklich, glaube ich, jeder nachvollziehen. Die Verwandten sind ja die Menschen, die man sich nicht aussuchen kann. Und mit denen muss man irgendwie umgehen. Ja. Und das war bei Kafka auch nicht anders als bei unsereins heute.
Es gibt eine Operette aus der Zeit etwa von Evelyn Kühnecker, der Vetter von Dingster. Und da gibt es das schöne Lied Onkel und Tante. Das sind zwei Verwandte, die man am liebsten nur von hinten sieht.
An der Wand hängt hier jetzt eine Reproduktion von einem Passfoto. Automatenbild. Und ich meine, das ist das letzte Bild von Franz Kafka, das hier in Berlin entstanden ist, oder?
Das ist das letzte Porträt Kafkas, was Anfang November 1923, nicht weit von hier am Leipziger Platz im Kaufhaus Wertheim, in einem Fotoautomaten entstanden ist. Und merkwürdigerweise ist dieses Bild, was hier auch im Original zu sehen ist, das einzige überlieferte. Damals aus dem Automaten kam natürlich ein Streifen mit mehreren Bildern heraus, aber nur dieses Bild ist überliefert, und es ist offenbar das Bild, was Kafka seinen Eltern geschickt hat. Er legt es einem Brief an eine der Schwestern bei und sagt, das beiliegende Bild ist für die Eltern bestimmt. Und aus dem Besitz von Kafkas Nichte Viera Sautkova hat Klaus Wagenbach es geschenkt bekommen.
Oh, Wahnsinn. Also Ende 1923, ungefähr ein halbes Jahr vor seinem Tod. Und das war die Zeit, in der Kafka ja den Sprung so richtig gewagt hat. Ja. Ne? Mit seiner letzten Geliebten oder Freundin Dora Diamant ist er dann tatsächlich nach Berlin gezogen, wovon er lange mehr oder weniger ambivalent geträumt hat. Aber er hat dann hier an drei verschiedenen Orten gewohnt. Ich bin um die Ecke aufgewachsen von der Busseallee in Berlin-Zehlendorf. Das war eine seiner Stationen dort. Aber er hat auch in Steglitz gewohnt und ich glaube in Schöneberg. Also er hat es am Ende seines Lebens nochmal so richtig krachen lassen auf eine Art. Oder hat es drauf ankommen lassen, sagen wir es so.
Ja, das wäre übertrieben. Also diese Möglichkeit überhaupt, diesen Traum nach Berlin zu ziehen, zu verwirklichen, ergab sich dadurch, dass er von seiner Schwester überredet, sie und ihre Familie in den Ferien an die Ostsee begleitet hat, nach Müritz. Und dort hat er eine Beziehung angeknüpft mit der Köchin und Betreuerin dieser Ferienkolonie, Dora Diamant. Und aus dieser Begegnung kam offenbar die Idee, dass sie ihn, wenn er denn nach Berlin ziehen würde, auch versorgen und sich um ihn kümmern würde. Wann das so eine Liebe wurde, wissen wir nicht, weil es darüber keine Dokumente gibt. Aber das wurde es dann. Und das ermöglicht es ihm dann tatsächlich, dieses Vorhaben umzusetzen. Denn in der Zeit war Kafka schon schwer krank und lag häufig mit Fieberanfällen im Bett und konnte eigentlich ohne Betreuung nicht irgendwo leben. Und nur durch Dora Diamant wurde es dann möglich.
So, wir gehen jetzt in den nächsten Raum in der Ausstellung Kafkas Familienalbum hier in der Staatsbibliothek unter den Linden. Und hier ist jetzt eine weitere Vitrine. Oh, hier, Herr Koch, das ist das Porträtfoto, von dem wir gerade sprachen, das in Berlin entstanden
ist. Das ist dieses Automatenbild im Original, auch sehr klein. Ein Foto, das sehr bekannt ist als Buchcover, als Plakat und in allen Größen. Und das Original ist wirklich winzig im Passfotoformat.
Ja, und auch ausgeschnitten. Man kennt das immer nur so zurechtgeschnitten. Und jetzt sieht man hier, es ist ausgeschnitten wahrscheinlich von einem Viererbogen oder so. Die drei Seiten haben einen weißen Rahmen. Die vierte Seite ist einfach schroff abgeschnitten. Das ist das Original. Und das ist aus dem Nachlass von Klaus Wagenbach.
Ja.
Ja, zu sehen in der Staatsbibliothek in Berlin. Das Original von der letzten Aufnahme von wahrscheinlich letzten Aufnahme von Franz Kafka.
Der letzte Raum widmet sich zum einen der Familie nach Kafkas Tod. Es gibt einen Stammbaum der Familie, der endet aber mit den Menschen, die Kafka noch persönlich gekannt hat. Es ist ja nur die Kernfamilie, es sind die Kafkas. Von Kafkas Großeltern angefangen über die Onkeln und Tanten und Cousins und Cousinen und eben dann auf der anderen Seite die Löwis mit ihren Familien.
Ja, und wirklich sehr traurig, wenn man sich hier die Lebensdaten anguckt, dass eben alle drei Schwestern 42 und 43 ermordet wurden. Der eine Mann, Josef Pollack, der Mann von Walli, der eine Schwester auch. Irgendwie fragt man sich da immer, was wäre wohl aus dem Kafka geworden, wenn er nicht nur 40 geworden wäre, hätte er noch den Absprung geschafft, wie Max Brod, wie andere? Weiß man nicht, ist alles Spekulation.
Ja, man kann es nur vermuten. Aber da seine Freunde, seine engsten Freunde Brod und Welsch diesen Absprung tatsächlich vollzogen haben, kann man sich denken, dass er es auch gemacht hätte. Und seine Verlobte, ehemalige Verlobte Felice Bauer, war auch sehr hellsichtig. Sie ist mit ihrer Familie schon 1931 in die Schweiz gegangen. Sie hat offenbar die Zeichen der Zeit erkannt und die Schweiz reichte ihr dann nicht. Sie sind dann noch weiter in die USA gegangen.
Man hat den Eindruck, Herr Koch, dass Sie die Familie von Kafka fast besser kennen als Ihre eigene, oder?
Das,
Sie sind schon sehr tief eingestiegen.
Das stimmt, das musste ich zwangsläufig, da ich Tagebücher und Briefe Kafkas kommentiert habe, musste ich natürlich wissen, über wen er spricht und was für eine Geschichte dahinter steckt. Aber es hat natürlich den Effekt, auch als ich Marianne Steiner, Kafkas Nichte, kennenlernte und mich mit ihr ein wenig unterhalten habe, dass sie dann zu mir sagte, wie schön ist es, jemanden zu treffen, treffen, der meine Familie so gut kennt wie ich.
Wie ist das für Sie, Herr Koch, wenn Sie jetzt hier stehen? Sie sind der Kurator dieser Ausstellung über Kafkas Familie. Sie haben sich so viele Jahre mit Kafka und seinen Schriften beschäftigt, auch viele Originalhandschriften von Ihnen gehabt, mit denen Sie gearbeitet haben. Und jetzt ist hier diese Ausstellung. Mit was für einem Gefühl laufen Sie hier durch die Räume?
Mit einem Gefühl der Vertrautheit. Ich genieße das, dass die Fotos, die auch ein bisschen manchmal nebensächlich behandelt wurden innerhalb der Familie, weil man sich nicht sehr intensiv dafür interessiert hat, zu unterschiedlichen Zeiten, dass diese Fotos hier zusammengeführt und so in wunderbarer Weise auch inszeniert dargeboten werden. Das freut mich natürlich und es ist auch so ein kleiner Abschluss für eine Form der Beschäftigung, die auch Teil meiner Beschäftigung mit Kafka eben gewesen ist.
Auf jeden Fall ein wunderbarer Beitrag zum Kafka-Jahr von Ihnen. Vielen Dank, Herr Koch, für diesen Privatrundgang durch diese Ausstellung und ich wünsche Ihnen ja nicht nur ein schönes weiteres Kafka-Jahr, sondern sehr viele schöne weitere Kafka-Jahre.
Vielen Dank.
Der Kafka-Forscher und Autor Hans-Gerd Koch war das. Er hat Anne Dore durch die Ausstellung Das Fotoalbum der Familie Kafka geführt. Die wird gerade in der Staatsbibliothek in Berlin-Mitte gezeigt und diese Ausstellung hat er kuratiert. Anne Dore, was hast du denn jetzt mitgenommen aus dieser Ausstellung und aus der Begegnung mit Hans-Gerd Koch?
Ja, ganz viel. Also ich bin wirklich beseelt und bereichert wieder raus ans Tageslicht gegangen unter den Linden. Und was mich sehr doch berührt hat, war diese zum Teil ja sehr berühmten Fotos im Original zu sehen. Also wenn man anfängt, sich mit Kafka zu beschäftigen, es gibt eben ein paar Bilder, die sind sehr bekannt. Zum Beispiel ein Bild von ihm und Felice. Das liegt dort im Original. Und das wahrscheinlich letzte Foto, das von Kafka gemacht wurde, das hat er während seiner letzten Monate gemacht im Kaufhaus aus Wertheim in Berlin der damaligen Zeit. Und dieses kleine Passbildfoto, das liegt da eben auch. Und das ist so ein bisschen so ein Gefühl, als würde man das erste Mal die Mona Lisa sehen. Also für mich war das so.
Also was würdest du denn jetzt empfehlen? Zuerst lieber das Buch von Hans-Gerd Koch lesen und angucken oder die Ausstellung?
Also ich finde ja eigentlich beides und die Reihenfolge ist eigentlich egal. Also wer zuerst in die Ausstellung geht, da liegen auch Exemplare des Bandes aus dem Wagenbach Verlag rum. Man kann die sich da also auch mal anschauen. Das Buch allerdings, Kafkas Familie, hat wiederum den Vorteil, dass man sich mehr auf die Texte auch konzentrieren kann. Also da sind eben sehr gut gewählte Texte daneben gedruckt, aus den Briefen oder aus den Tagebüchern. Also sowohl als auch, würde ich sagen, das ist beides auf jeden Fall ein großartiger Beitrag zu diesem Kafka-Jahr.
Eine klare Empfehlung, Hans-Gerd Koch, Kafkas Familie, ein Fotoalbum, ist erschienen im Wagenbach Verlag, hat 208 Seiten und etwa 200 Fotografien und Auszüge aus Briefen und Tagebüchern von Franz Kafka. Und die Ausstellung im Kulturwerk der Staatsbibliothek unter den Linden ist noch bis zum 7. Juli zu sehen und der Eintritt ist frei.
Ja, das war Orte und Worte für heute. Wie immer zu hören auf den meisten Podcast-Plattformen und natürlich in der ARD-Audiothek.
Und dort findet ihr auch von Radio 3 auf die Hörbühne gebracht quasi die unvollendeten Romane von Franz Kafka. Das Schloss und der Verschollene und ab 1. Juli auch Der Prozess, gelesen von großen Stimmen wie zum Beispiel Ulrich Mattes. Viel Spaß damit.
Wir sagen Tschüss für heute. Ich bin Nadine Kreuzhaler.
Und ich bin Anne-Dore Krohn.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Anne-Dore Krohn. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.